Deutschlandfunk, Sonntagsspaziergang.
Da haben wir eine rumänische Sängerin gehört mit einem A cappella-Gesang, typisch für die nördliche Region Rumäniens, Maramures. Und in diesem Lied wendet sich ein verliebter Mensch an einen Vogel. Wir gehen nach Rumänien. Cinca Noe ist ein Dorf, das am Rande des nördlichen Fogarascher Gebirges liegt, nicht weit entfernt von der bekannten Kreisstadt Brașov, zu Deutsch Kronstadt, und dem touristischen Bran mit seinem Dracula-Schloss. Davon haben wir schon gehört. Die kleine Gemeinde liegt am gleichnamigen Fluss Raul Cinca und ist eigentlich ein Dorf, wie viele in Rumänien. Mittendurch führt die Hauptstraße, auf der meist zu schnell gefahren wird. Es gibt einen kleinen Supermarkt. Weitere Häuser und Höfer liegen weit zurück bis Felder oder wie hier nach Osten die Ausläufer des Gebirges die Ausdehnung begrenzen. Aber dort und in der Umgebung gibt es etwas Besonderes. Die Landschaft und ein Teil des Fogarascher Gebirges können von hier aus auch dem Pferderücken erkundet werden. Im Sommer und Herbst sogar auf tagelangen Wanderritten. Anke Uhlke, meine Kollegin, war bereits im kalten Frühjahr rund um Cinca Noe zu Fuß und zu Pferd unterwegs, hat Biberbauten bewundert, Bärenspuren entdeckt und ist im damals unerwartet gefallenen tiefen Schnee durch einen Urwald getapst.
Asmara schnaubt entspannt, schaut neugierig aus ihren großen, dunklen Augen. Die erfahrene Schimmelstute, ein Shagia-Araber, ist tiefenentspannt und mein Pferd für den ersten Ausritt am Rande des Fogarasch-Gebirges. Mit Bürste und Striegel mache ich mich, wie Rittführerin Katrin Kort, ans Putzen. Winterfell und Frühjahrsschmutz müssen weg, bevor es ins Strembatal am Rande von Cinca Noe geht.
Das ist ein Tal, das ein Natura 2000 Schutzgebiet ist hier und ist quasi auf der Nordseite der Fagarasch Berge. Ist noch ein relativ schönes Tal mit einem Fluss, der noch frei meandern kann und ist auch noch ein Zuhause für viele Wildtiere. Also man findet hier Rehe, Wildkatzen, Bären, Biber und noch einiges mehr.
Linke Hand im Süden ziehen sich dunkle, dicht bewaldete Hügel immer höher hinauf. Das Fogarasch-Gebirge erstreckt sich von hier bis nach Sibiu, erklärt Katrin.
Der höchste Berg ist der Moldoviano. Der hat 2544 Meter, ist der höchste Berg.
Ausritte im Freien sind immer etwas aufregend. Schnell kann irgendetwas Unvorhergesehenes das Fluchttierpferd erschrecken oder nervös machen. So wie die beiden Kühe der Köchin meiner Unterkunft, der Biohof, zu dem der Reitbetrieb gehört. Kaum haben wir den Hof hinter uns gelassen, treffen wir auf die beiden neugierigen Kühe, die den Kontakt suchen und unsere Pferde ein wenig nervös machen. Im Schritt, Trab und kurzen Galoppaden reiten wir Hügel auf, Hügel ab, über felsige Feldwege und nasse Wiesen, ein-, zweimal durch die Strimba, deren Ufer dicht mit Weiden und Erlen bewachsen ist. Im Sommer wachsen hier viele Kräuter, lassen unzählige Blumen die Wiesen leuchten. Dann gibt es auch Tagestouren und lange Wanderritte. Doch noch ist es dafür zu kalt. Katrin, die seit fast 3 Jahren hier lebt und arbeitet, genießt jeden einzelnen Ausritt.
Das Gefühl von Freiheit, draußen zu sein, mit dem Pferd wie galoppieren zu können und gleichzeitig der Natur, die man hier rundherum noch erleben kann und die man ja auch vom Pferd aus erleben kann. Man sieht immer wieder Wildtiere und macht halt auch unglaublich Spaß, das mit den Touristen zu teilen und denen das so als Erlebnis auch zu vermitteln.
Für den zweiten Ausritt bekomme ich ein anderes Pferd. Jedes der 20 Tiere des Hofs braucht Bewegung, vor allem in der Nebensaison, wenn nur wenige Besucher zum Reiten kommen.
Das ist die Kiruna, ein schönes rotes
Pferd. Rotbraunes Pferd, ja, die ist ein Gidran, das ist eine ungarische Rasse, die wurde früher für Militär benutzt. Das ist eigentlich ein Anglo-Araber. Gut vorwärts, aber auch kräftig und eigentlich ein relativ angenehmes Temperament, ausgeglichen.
Wieder geht's ins Tal der Strimba, diesmal an den Anfang des Tales. Der kleine Fluss biegt sich um eine weite Wiese. Weiden und Hasel begrenzen das Ufer. Ein Paradies für Biber. Katrin Kort.
Hier sieht man halt einen Damm, den sie gebaut haben. Und diese kleinen Holzhäufchen hier überall, das sind quasi ihre Behausungen, ihre Baue. Und die gehen unter Wasser, ist der Eingang. Die bauen halt mit diesen Ästen, die sie abnagen. Und die verbauen sie zum Teil und essen zum Teil quasi. Und bilden sich auch einen Vorrat. Und dadurch, dass sie diesen Damm bauen, steigt der Wasserspiegel und schafft dann wiederum das perfekte Habitat eben für diese Weiden und Haseln zum Beispiel, die halt es ein bisschen feuchter mögen. So macht der Biber quasi sein eigenes Ökosystem.
Rittführerin Katrin ist Biologin und dementsprechend begeistert von der Natur rund um Cinca Noe und dem Fogarascher Gebirge. Aber auch sie hat die Biber noch nicht gesehen.
Es ist sehr schwer, sie zu sehen. Ich habe tatsächlich noch keine gesehen. Besten Chancen hat man, wenn man in der Dämmerung schaut. Dass man in der Dämmerung ruhig wartet und dann hat man die besten Chancen. Die sind ziemlich scheu.
Die Biber, erzählt Hofbesitzer und Biobauer Christoph Promberger später, waren einst genauso heimisch in der Gegend wie die wieder angesiedelten Wisente, die zusammen mit Bären, Wölfen und sogar Luchsen in den Gebirgswäldern leben. Aber ebenso wie die großen Pflanzenfresser waren die Biber ausgerottet. Im Zuge des Nationalparkprojekts, das Christoph und seine Frau Barbara initiiert haben und an dem sie mit ganzer Kraft arbeiten, wurden auch die Biber wieder angesiedelt. Erst entlang der Olt und der Donau, wo sie sehr schnell heimisch wurden. Doch der Weg in die Südkarpaten war für die Tiere allein zu weit.
Es ist auch wahnsinnig schwer für die, weil die im Prinzip erst den ganzen Bogen außenrum um die Karpaten machen müssen in die Donau. Und dann von der Donau rauf sind mehrere hundert Kilometer, was im Prinzip eine Agrarwüste ist, wo die Flüsse teilweise betoniert sind, sodass da ein Biber einfach nicht wirklich durchkommt. Und deswegen haben wir denen einfach geholfen und sie über die Berge gebracht, sodass die dann von der Nordseite einfach auf die Südseite gekommen sind.
Nach nächtlichen Regengüssen geht's beim nächsten Ausritt durch den Wald. Die Wiesen sind zu nass und matschig. Deshalb spaziere ich am Nachmittag in einem großen Bogen rund ums Dorf. Die Sonne scheint, blühender Weißdorn zieht mit seinem süßen Duft viele Bienen an. Doch plötzlich...
Ich bin, ohne das zu sehen, zu ahnen und zu wissen, einem Bären hinterher getrapst und sehe, dass die Spuren vergleichsweise frisch sind. Man sieht sehr gut, wo sich die Krallen des Bären in den lehmigen Boden gegraben haben. Und die Spuren führen direkt vor mir her, erstmal auf dem Weg entlang. Und ich glaube zwar nicht, dass ich den sehe, aber ich bin auf jeden Fall vorsichtig.
Die Bärenspur führt über die Wiese und verliert sich unterhalb im Unterholz. Oberhalb des Weges bewacht ein Hütehund seine Schafe. Denen kommt man besser nicht zu nah. Ich entscheide mich für die Mitte, quer durch den Wald und lande schließlich nach einigem Auf und Ab wieder auf einem Feldweg. An einem kleinen Stückchen Wiese steht ein typischer rumänischer Pferdekarren mit einem Seckler-Pony. Ein ungarisches, kleines, braunes, kräftiges Arbeitspferd mit dunklen Fesseln, Mähne und Schweif. Wegen des Ponys komme ich mit dem Bauern ins Gespräch, radebrechend mit Hilfe einer Übersetzungs-App. Der Mist, klar, ist guter Dünger. Wir plaudern ein wenig, dann ist der Mist ausgestreut und zusammen mit Großmutter und Enkelchen geht es zurück ins Dorf. Meine erste Fahrt auf einem rumänischen Pferdekarren.
Du, Miko, kann ich mitfahren? Ja? Okay. Ja, mach ich.
Am nächsten Morgen ist die Welt weiß. Über Nacht ist der Frühling unter eine gut 20 cm hohe Schneedecke gerutscht. Ich entscheide mich für eine große Runde zu Fuß rund um Schinkanoe, diesmal jenseits des Flusses. Aus einem großen, älteren, hellgrauen Holzhaus nah an der Schinka dringen merkwürdig mahlende Geräusche und Stimmen. Ich trete oben ein und bin in einer alten Maismühle. Ein großer Holztrichter im Obergeschoss ist mit getrockneten Maiskörnern gefüllt. Langsam rutschen sie nach unten, wo große Mahlsteine sie zu Viehfutter vermahlen. Der Müller und zwei Helfer sind im Untergeschoss.
Hier oben ist der Mais und unten das Mehl.
Sind die Maschinen schon sehr alt?
Da. Ja, alt, aber gut. Hier können Sie besser sehen.
Ein Ausritt am Nachmittag führt außerhalb des Dorfes über eine Art Hochebene, durch Schnee und Matsch, wieder entlang der Strimba, inklusive Begegnung mit Schafherden und aufdringlichen Hütehunden, die uns kläffend folgen. Der kleinen Araberstute Nadira ist das nicht ganz geheuer. Sie tänzelt ab und an, bleibt aber tapfer und bringt mich heil zurück. Am nächsten Morgen steht ein Ausflug an. Zusammen mit den anderen, wenigen Hofgästen geht es in den Urwald. Ein ursprünglicher Mischwald mit 300 Jahre alten Buchen und Fichten im Urzustand, erklärt Ranger Marian Itu.
Das Besondere ist, dass er von Menschen unberührt ist. Seit 300 Jahren hat niemand einen Baum gefällt, ist mit Pferd oder Trecker hereingefahren, um Holz herauszuholen. Die gesamte Genetik, der Lebenszyklus, alles ist hier. Niemand hat etwas angepflanzt, um den Wald zu verändern.
Für uns Besucher ist es ein Glück, dass es so viel geschneit hat. Es ist zwar anstrengend, steil bergan durch den kniehohen Schnee zu stapfen, aber ohne den Schnee wäre es zu dieser Jahreszeit eine einzige schlammige Rutschpartie. Ranger Marian findet den Weg immer wieder und erklärt. Eine riesige, umgestürzte Buche liegt im Weg.
Das ist eine sehr alte Buche. Die Wurzeln fingen an zu faulen und dann ist er umgefallen. Wie alte Menschen, die erreichen ein bestimmtes Alter und dann, wie jeder andere, ihr Ende.
Dieser wilde Wald, den man nur mit einem Ranger betreten darf, bietet vielen Pflanzen, bunten Pilzen und unzähligen Insekten einen Lebensraum, der in dieser Form selten ist. Ebenso selten wie das geschwisterliche Nebeneinander von Buchen und Fichten. Guide Nico.
It's a specific area in this,
es ist eine Besonderheit in dieser Gegend hier, dass die Buchen und die Fichten sehr gut miteinander klarkommen. Hier haben wir zwei sehr alte Exemplare. Sie wachsen in 2 Meter Entfernung nebeneinander und sind etwa 200, 250 Jahre alt.
It has something like 200, 250 years old.
Nach einem weiteren anstrengenden Schneegestapfe kommen wir zum Urwald-Highlight.
Wir sind hier an der höchsten Fichte Europas, 65,5 Meter hoch und ein Durchmesser von 150 Zentimetern und etwa 300 Jahre alt.
Unsere kleine Gruppe muss natürlich diesen uralten Riesen umarmen. Wir machen noch ein Gruppenfoto und schlittern und rutschen wieder bergab zu den Autos. Thomas Wittmann aus Regensburg fühlt sich ein wenig an den Bayerischen Wald erinnert.
Mir hat es sehr gut gefallen. Es ist ein typischer Nationalpark mit sehr viel Totholz, mit sehr viel Bäumen, über die man klettern konnte. Für die Kinder war es ganz, ganz toll und wir haben eine Menge gelernt, nämlich, dass es auch im Baumreich symbiotische Verbindungen gibt. Das war toll, vor allem, wenn man nicht nur durch den Wald einfach so marschiert, sondern einen Guide dabei hat, der ihm auch so ein bisschen die Zusammenhänge erklärt. Wir haben heute alle viel gelernt.
Ja, sich die Zusammenhänge erklären lassen, einer der wichtigsten Schlüssel zum wirklichen Verständnis der Verhältnisse und Lebenssituationen anderenorts. Von Anke Ulke stammte dieser Bericht aus Rumänien.